Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 32.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 32 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ihr wisst, was jetzt kommt. Natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Und zwar ein paar schöne Kategorien. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung dabei. Fundstück fehlt irgendwie schon wieder diese Woche. Naja, aber ich würde sagen, die anderen Themen, die kompensieren das ganz gut. Von daher würde ich sagen, nicht lang schnacken. Los geht's. Und wir starten mit dem
Aufreger der Woche.
Ja, und dann ging es schon wieder los. So der Abgesang auf Apple wurde so in der einen oder anderen Social-Media-Sparte auf jeden Fall diskutiert. Sind die schon wieder, in Anführungsstrichen, am Ende? Was heißt schon wieder? Das wird ja so alle paar Jahre wird dann ja geungt und gedacht, ja, jetzt kommen, fallen sie von ihrem hohen Ross oder von ihrer extrem starken Position mal runter oder da wird es ein paar Probleme geben. Und das war jetzt insofern drauf gemünzt, dass sich Apple den zweiten, ich würde sagen, ja, Werbe- oder Kampagnenflop innerhalb von knapp 3 Monaten geleistet hat. Vor einigen Monaten hatten sie schon einen Shitstorm, da ging es um das Thema Crush, das war so ein Video. Es war KI generiert, aber sie haben in diesem Video so ein paar so künstlerische Produkte praktisch unter eine Presse gepackt und haben sie dann zusammengedrückt. Da war so ein Farbkasten dabei und ein Saxophon und Instrumente und ein Metronom und überhaupt alles mögliche. Also alles sehr, ja, so Themen, die irgendwie künstlerisch angehaucht waren und die haben sie dann fiktiv KI generiert und dann gepresst und herausgekommen ist ein niegelnagelneues iPad. Das ist natürlich das dünnste iPad aller Zeiten. War. Das war so die Idee von dem Spot. Und da haben sich schon viele aufgeregt, dass sie gesagt haben, ja, das ist doch irgendwie Ressourcenverschwendung. Ist das nicht einfach so ein bisschen respektlos den Produkten gegenüber und auch den Sparten gegenüber, die für diese Themen stehen, dass man das so alles zerdrückt und zerkleinert und am Ende kommt irgendwie ein iPad raus. Ich meine, die Message ist klar. Einerseits das Thema dünn und andererseits ist die Idee natürlich, dass man sagt, all diese Produkte gehen in dem iPad auf, was ja durchaus in irgendeiner Form auch richtig ist. Auf jeden Fall gab es damals schon einen Shitstorm, weswegen sich Apple auf jeden Fall entschuldigt hat damals. Allerdings gibt es den Spot nach wie vor. Und jetzt ja, so knapp 3 Monate später gibt es den nächsten Shitstorm. Allerdings nicht nur ein Shitstorm in Social Media, sondern eigentlich eine ganze Nation, die sich auch so ein bisschen aufgeregt hat. Und zwar geht es um Thailand. Und zwar hat Apple eine Art Miniserie schon vor einigen Monaten gestartet. Die heißt The Underdogs. Und diesmal gab es die Folge Out of Office. Und in dieser Folge fahren diese fiktiven Kolleginnen und Kollegen, die eben zusammen in einem Büro arbeiten, nach Thailand. Und sie erleben dort eben ja viele der Vorurteile, die man vielleicht mit Thailand verbinden könnte, die sicherlich auch, muss man dazu sagen, natürlich an der einen oder anderen Stelle auch einfach wahr sind oder schon so passiert sind. Allerdings hat Thailand dann gesagt, ja, wir kommen hier überhaupt nicht gut weg. Und Apple hat das irgendwie anders gesehen, hat gesagt, sie wollten eigentlich so irgendwie das schöne Thailand zeigen, wobei das natürlich jetzt nicht ganz zutraf. Da ging es dann um verdorbenes Essen, da ging es um schlechte Hotelzimmer, da ging es um schlechte Tuk-Tuks und all diese Themen wurden eben sehr stark dargestellt. Man könnte es auch authentisch und ehrlich nennen, aber wie gesagt, Thailand hat sich da schon so ein bisschen auf den Schlips getreten, gefühlt auf jeden Fall. Und jetzt gab es, wie gesagt, viele Diskussionen neben dem Shitstorm an sich auch und neben dem, dass Apple diesmal auch den Spot dann auch einkassiert hat und gesagt hat, okay, wenn es so viel Streit gibt, dann kassieren wir den wieder ein. Aber auf jeden Fall gab es definitiv diese Diskussion, ja, wie kann Apple das passieren und die sind doch normalerweise für gutes Marketing und gute Kampagnen bekannt und so weiter. Ich würde mal grundsätzlich sagen, wir halten mal den Ball flach, weil wir müssen jetzt nicht direkt den Abgesang auf Apple hier starten. Das kann passieren, das sollte auf jeden Fall in dieser Konsequenz nicht zweimal hintereinander passieren. Man muss aber auch sagen, die Filme sind völlig unterschiedlich. Es gibt völlig unterschiedliche Gründe, warum man sich aufregt und dementsprechend kann man da jetzt nicht von einem Muster sprechen. Insbesondere muss man dazu sagen, der Werbedruck oder die Kampagnenvielfalt bei Apple ist ja jedes Jahr extrem hoch. Es gibt ja unheimlich viele verschiedene Kampagnen, die gerade draußen sind. Einer wird auch gerade sehr gelobt, nämlich wo es um das Thema der Privacy geht, wo man so Spionvögel sieht, die maschinell sind natürlich und die dann, ja, ich sag mal, zerstört werden, nachdem man einen Apple Safari Browser nutzt und dementsprechend so diese Message rüberkommen soll, ja, Apple ist wirklich an der Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer ganz, ganz stark interessiert. Also dementsprechend bleibe ich dabei, Ball flach halten. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass jetzt die ganz, ganz dunkle Zeit der Werbewelt für Apple beginnt oder ähnliches, sondern es waren einfach jetzt 2 völlig unterschiedlich gelagerte Spots, die aus unterschiedlichen Gründen einfach kritisiert wurden und deswegen kann man da gar nicht so groß verbinden und schon irgendwelche großen Muster sehen, insbesondere weil es eben auch so gute Spots gibt wie den mit den maschinellen Spionvögeln. Wobei, da kann man vielleicht auch noch drauf warten, bis da jetzt der ein oder andere vielleicht sagt, ja, Tierschutz. Also nochmal, es sind Maschinen, die dort zerstört werden, in Anführungsstrichen. Es sind fiktive Spionvögel, also sehr, sehr Science-Fiction-mäßig unterwegs. Da gibt es keinen Shitstorm, war ein Witz. Ne? Also im Sinne von, vielleicht gibt es dann trotzdem irgendjemanden, der sich darüber jetzt demnächst aufregen könnte. In dem Sinne bleibe ich dabei, Ball flach halten. Und wenn wir beim Ballflachhalten sind, starten wir mal mit diesem Thema.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und das war definitiv auch so ein kleiner Aufreger in der Woche. Es geht nämlich um Rossmann und um Raul Rossmann, den neuen Geschäftsführer, also der natürlich der Erbe ist und der jetzt inzwischen die Geschäftsführung auch übernommen hat bei Rossmann, also dem Drogeriemarkt. Und der ja diese Woche durchaus für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er verlauten hat lassen, dass Rossmann keine Teslas mehr kaufen wird. Warum? Weil ihm die, ja, ich sag mal, Machenschaften und Themen von Elon Musk ziemlich gegen den Strich gehen oder eigentlich konsequenter gesagt, dass einfach Elon Musk sehr, sehr widersprüchlich gerade auftritt, weil er auf der einen Seite sagt, naja, Tesla ist natürlich, und da hat er zum Beispiel von 2018 einen Post rausgeholt, Teslas Mission ist bekanntermaßen ja, den Wandel zur Elektromobilität eben auch zu generieren und vor allen Dingen auch zu forcieren. Und das ist so die Mission des Unternehmens und dem hat sich auch Elon Musk mit seinem Geschäftsmodell natürlich dann verschrieben. Und genau jetzt stört es ihn eigentlich, dass auf der einen Seite ja sagt Elektromobilität, um auch den Planeten zu retten, um Klimawandel sich dagegen auch aufzulehnen und so weiter. Und gleichzeitig unterstützt Elon Musk ja beispiellos gerade Donald Trump, unter anderem natürlich auf X. Also da wird alles gepostet, was Trump positiv ist und alles gepostet, was irgendwie Harris negativ ist. Also dementsprechend hat eben Raul Rossmann da gesagt, ja, irgendwie müssen wir da mal ein Zeichen setzen. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass man so widersprüchlich, so ambivalent eben auftritt, weil Trump bekanntermaßen ja, ja, ich sag mal, durchaus kritisch den Klimawandel sieht, mal vielleicht ganz euphemistisch beschrieben. Und deswegen hat Rossmann gesagt, ab jetzt keine Dienstwägen mehr von Tesla. Und da gab es dann schon ja auf der einen Seite Beifall, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Kritik. Und auch bei der Kritik habe ich dann gesagt, ich weiß nicht genau, ob das so notwendig ist, weil die Kritik hat sich vor allen Dingen darauf dann fokussiert, dass Rossmann zwar gesagt hat, ab jetzt keine neuen Dienstwägen mehr von Tesla, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, die Teslas, die wir schon haben, die fahren wir natürlich weiter aufgrund von Nachhaltigkeit und auch aufgrund dessen, dass es beispiellose Ressourcenverschwendung wäre, wenn wir jetzt irgendwie auch noch mit diesen Autos brechen würden. In dem Sinne war da so ein bisschen ein Widerspruch drin, der in vielen Headlines auch dargestellt wurde und vor allem natürlich auch in vielen Kommentarspalten dargestellt wurde, ist das jetzt hier nicht wieder irgendwie so eine Alibi-Aktion, ist das nicht wieder so eine Feigenblatt-Diskussion oder Situation dem Zuge. Und ich habe da, ja, ich sag mal, grundsätzlich eine etwas andere Meinung, würde ich mal sagen. Aber vielleicht, wenn man es nochmal einordnet, muss man sagen, hier schlägt natürlich wieder das Thema Zynismus komplett zu. Einfach aufgrund dessen, dass wenn hier jemand sagt, hey, mir passt das da gerade nicht, ich habe eine Idee oder was heißt, ich habe eine Idee, ich möchte meine Haltung artikulieren und treffe deswegen eine Entscheidung. Und dann sehen wir irgendwie nur das Negative oder wir gucken, ja, wo ist denn der Haken? Ja, der Haken ist offensichtlich, dass er trotzdem weiterhin Tesla fährt mit seiner Firma. Dann sehen wir da irgendwo, ja, wie gesagt, dieses Negative da, wo der Haken irgendwie ist, statt da vielleicht irgendwie auch diese Situation oder diese Aktion an sich auch mal zu bewerten und einfach vielleicht auch mal zu sagen, hey, das ist doch eine Aktion, wo jetzt Haltung gezeigt wird. Und wir selber fordern noch ständig, dass die Unternehmen, die CEOs, die Entscheider eben irgendwo Haltung zeigen sollen, wenn es da mal jemand macht, auf welche Art und Weise auch immer, dann kritisieren wir erstmal und sehen dann irgendwo das Negative. Und ich sehe da einfach den Punkt. Und wir hatten das bei Rewe mal vor ja zwei Jahren im Zuge der Binde ja auch schon mal, wo ich schon dafür plädiert habe, wir müssen Geschäftsführer und CEOs ganz einfach und ganz banal als Menschen sehen. Das heißt also als Typen, die in einem Konferenzraum sitzen und dann eine Entscheidung treffen. Und zwar aus einer menschlichen Komponente, aus einem, ja, wirklich aus einem Haltungsthema heraus. Es kann doch einfach sein, dass Raul Rossmann gesehen hat, ja, was geht denn eigentlich bei Musk ab da gerade? Was macht er mit Trump? Wie gut passt das eigentlich zu seiner Strategie, zu seiner Mission? Und dann hat es ihm einfach gereicht, dass er gesagt hat, so, liebe Geschäftsleitung, lass uns mal überlegen, was das für uns denn bedeuten würde, wenn wir jetzt hier das Ende von Tesla als neue Dienstwegen einläuten würden. Und so müssen wir es uns doch mal vorstellen. Nicht, dass jemand da immer ganz groß, strategisch, taktisch und alles Mögliche vielleicht gerade macht. Und vielleicht müssen wir es einfach mal ganz, ganz menschlich in dem Zuge auch sehen. Und stattdessen suchen wir schon immer dieses Ja, aber. Und wir suchen immer irgendwo den Haken, wie gesagt, an der Sache. Und da plädiere ich wirklich. Und das klingt total banal. Aber stellt es euch mal vor, dass so ein Mensch, so ein Entscheider von einem großen Unternehmen vielleicht ganz, ganz normal wie ihr und ich in diesem Konferenzraum sitzt und dann einfach sagt, hey, aus meinem Instinkt heraus, aus meiner Haltung heraus, aus dem, dass es mir wirklich einfach stinkt, treffe ich diese Entscheidung. Und natürlich kann es dann sein, dass ich nicht alles hier über Bord werfen kann und nebenbei war die Argumentation, warum man die Teslas ja auch bisher weiterfährt oder behält, auch durchaus stichhaltig. Und ich würde so grundsätzlich erstmal dafür plädieren, wir müssen vielleicht Rossmann, also Raul Rossmann, gerade auch mal die Chance geben, sich zu profilieren, weil ja, man muss bei solchen Aktionen, das ist ja manchmal auch so ein bisschen Wokehashing in dem Zuge, muss man natürlich erstmal schauen, gab es das eigentlich schon mal bei Rossmann? Hat das Raul Rossmann vielleicht schon mal gemacht? Und da kann man natürlich kritisch sagen, nee, bisher war das vielleicht eine einzelne, isolierte Aktion. Aber jetzt müssen wir doch irgendwie jemandem auch die Chance geben zu gucken, vielleicht kann er demnächst noch so eine Aktion fahren. Vielleicht kann er dann nochmal irgendwie seine Haltung zeigen. Vielleicht kann er das nochmal bestätigen, dass es nicht wirklich einfach nur eine Aufmerksamkeitsgeschichte war, sondern dass dahinter wirklich irgendwo eine Haltung, eine Idee oder eine Ideologie auch besser gesagt dann auch steht. Und der andere Punkt ist, was ich Rossmann grundsätzlich empfehlen würde, ja, macht's nicht zu einer Einzelaktion. Macht's jetzt nicht irgendwie, dass ihr einmal das gemacht habt, sondern zeigt weiter Haltung. Beweist und zeigt, dass es wirklich gegen eure Werte vielleicht verstoßen hat oder dass ihr einfach so seid, dass ihr sagt, hey, wenn uns was nicht passt, dann können wir auch Entscheidungen für uns treffen. Das würde ich Rossmann also als Empfehlung weitergeben. Aber grundsätzlich, vielleicht passt auch dazu, einfach mal Ball flach halten und vielleicht erstmal das Positive sehen, bevor wir ja aber sagen. Ja, und wir bleiben im weitesten Sinne politisch und wir bleiben auch so ein bisschen in der Trump-Welt auf jeden Fall, beziehungsweise es geht um die amerikanische Politik und zwar geht es auch um Ben & Jerry's. Ben & Jerry's ist natürlich bekannt als Marke, die wiederholt und immer wieder schon seit den 80er Jahren Haltung zeigen, insbesondere im politischen Bereich, sich also für politische Belange unheimlich stark auch einsetzen und das mit Hilfe eines wunderbaren Produkts, nämlich leckerer, aber durchaus teurer Eiscreme. Das ist aber der ganz, ganz klare Markenkern, ja, die Haltung von Ben & Jerry's, die sie immer wieder auch wiederholt dargestellt haben. Von da gibt es gar kein Vertun und gar keine, ja, ich sag mal, Kritik oder irgendwo, dass wir das hinterfragen können, das, ja, passt da so, das ist jetzt einfach nur mal Aufmerksamkeitsökonomie, ist das der geschuldet? Nee, bei Ben & Jerry's gehört es zum Geschäftsmodell, dass sie sich mithilfe ihrer Eiscreme für politische Belange eben einsetzen. Und das haben sie jetzt wieder gemacht und zwar geht es diesmal um ein neues Produkt, das nennt sich Churn Out the Vote. Und da geht es darum, natürlich das Thema Voting, also Wählen eben zu mobilisieren und zwar insbesondere dabei zu mobilisieren, dass es eben um Randgruppen geht, dass Randgruppen, die tatsächlich, und da war ich ziemlich überrascht, in dem Sinne hat sich die Kampagne schon gelohnt, dass diese Randgruppen teilweise über gewisse Systeme von den Wahlen ausgeschlossen werden, indem zum Beispiel Wahllokale nicht so gut besetzt sind in Bereichen, also in Orten, Vierteln, wie auch immer, wo vielleicht mehr zum Beispiel Schwarze einfach wählen, dass dort einfach, ja, diese Wahllokale nicht so gut besetzt werden und dass sie eben systematisch ausgeschlossen werden über unterschiedliche Möglichkeiten, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Mit dieser Eiscreme wollte man sich dagegen so ein bisschen aufleben, darauf aufmerksam machen. Damit will man nämlich die Organisation Black Voters Matters Capacity Building Institute, also kurz BVM, die möchte man mit dieser Eiscreme unterstützen und ja, einfach für Aufmerksamkeit sorgen, wie gesagt, auch diese Institution unterstützen mit dem Ziel, dass das eben nicht passiert. Und das ist natürlich eine wunderbare Idee und wie ich vorher schon gesagt habe, es passt natürlich in die Riege der Eiscremesorten von Ben & Jerry's, weil es ist die locker 8., 9., vielleicht 10. Edition, die Ben & Jerry's so in den letzten Jahr, knapp 10 Jahren auch rausgebracht hat, die jeweils sich irgendwie im politischen Bereich getummelt haben und jeweils eine bestimmte Idee hatten, um irgendwas in der Politik dann auch zu bewegen oder eben für Aufmerksamkeit zu sorgen. Von daher eine wunderbare Aktion von Ben & Jerry's, die natürlich wunderbar zur Positionierung, zu der Grundidee dieser Marke passt. Und dann kommen wir zur
Überraschung der Woche.
Ja, und das war durchaus eine Überraschung aus unterschiedlichen Gründen. Aber kommen wir erstmal zum Thema. Es geht um Lufthansa, die seit 2017 die Idee hatten, hey, wir wollen endlich unsere Kabinen, also unsere Flugzeugkabinen, unsere Sitze und so weiter aufwerten mit neuen Sitzen und zwar in allen Klassen, also von Economy bis hin zu Business Class Sitzen. Und die wollen sie eben jetzt erneuern mit einer neuen Linie, die nennt sich Allegris und hat unterschiedlichste, ja, ich sag mal, Komfortoptionen dabei, also mehr Platz, bessere Sitzqualität natürlich, mehr Entertainment, mehr auch Liegefläche, zum Beispiel in der Business-Klasse. Das heißt, einfach grundsätzlich einfach eine Investition in die Qualität des Sitzkomforts. Also etwas, was wir uns wahrscheinlich schon lange mal gewünscht haben und wo wir lange darauf hingearbeitet haben, dass Lufthansa mal wieder so richtig Premium wird. So viel also das, die erste kleine Überraschung. Die zweite Überraschung war allerdings der Testimonial, den sie dafür eingesetzt haben. Und zwar war das niemand Geringeres als Dirk Nowitzki, den man bisher ja eigentlich fast nur von der ING kannte, also von den ganzen Werbungen dort, wo er natürlich so ganz nachahmlich sich selber gespielt hat und ja, extrem authentisch aufgetreten ist und den haben sie jetzt verpflichtet, um diese Business-Klasse und natürlich vor allen Dingen diese Liegefläche natürlich darzustellen. Das heißt, auch zu zeigen, hey, auch mit 7 Feet kannst du bei uns in der Business-Klasse eben sitzen, beziehungsweise besser gesagt auch liegen und wunderbar schlafen. Und die dritte Überraschung war die Machart des Spots an sich, weil die war richtig gut, muss ich sagen. Und zwar erstens, sie war konsistent in line mit dem, was die Lufthansa auch in diesem Jahr schon mal gemacht hat. Das habe ich auch hier bewertet, habe so ein bisschen zu poetisch gesehen. Wenn man natürlich sieht, dass dieser Stil jetzt durchgezogen wird, würde ich sagen, würde ich ein paar Punkte auch wieder da drauf packen, sozusagen auf die Habenseite, weil ich einfach sage, wenn man natürlich diesen Stil so als seine Art des Stils jetzt auch etabliert hat, als seine Art auch des Auftritts, auch der Tonalität vielleicht etc., dann passt das halt einfach natürlich ganz, ganz anders rein und man hat diesen künstlerisch-poetischen Stil jetzt weiter genutzt und die grundsätzliche Idee dieser Kampagne ist es, darzustellen, dass diese Allegris-Sitzoption oder diese Verbesserung des Sitzkomforts oder der gesamten Reihe halt einfach und der Klasse und so weiter, dass das eigentlich vor allen Dingen vermitteln sollte, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Also für jeden in jeder Klasse gibt es einfach jetzt mehr Komfort, mehr Optionen, einfach ja eine gute Weiterentwicklung dieser Sitze. Und das bringen sie wunderbar rüber, indem sie eigentlich in diesem Spot erstmal diese ganzen individuellen Optionen darstellen, allerdings ja schon auf diese poetisch-künstlerische Art und Weise. Und deswegen sage ich ja dann, wenn du deinen Stil gefunden hast, dann kannst du ihn natürlich auch durchziehen, auch wenn er vielleicht nicht jeden abholt in dem Moment. Dann hätte das natürlich viel banaler, auch funktionaler darstellen können. Aber dann kann man schon darüber diskutieren, wäre das Lufthansa gewesen mit Premium-Optik und so weiter. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Dieser Stil von dieser Kampagne, der geht grundsätzlich 2 Minuten. Ist eine Kampagne, die vor allen Dingen jetzt in Amerika gerade gepostet wird. Und der geht 2 Minuten. Und es ist zwar ein konsistenter Stil, aber jetzt kommt es, ist trotzdem immer wieder so ein Wechsel in der Taktung, kann man sagen, oder auch in den Bildern. Weil natürlich, wenn du in der Business-Klasse schläfst, musst du irgendwie was anderes zeigen. Da läuft dann andere Musik, als wenn du irgendwie zeigst, dass auch Leute da super Entertainment haben können. Das heißt also, diese Vielfalt, diese Individualität haben sie total gut auf eine Art und Weise rübergebracht und in diesen Film gebracht, ohne dass der Film unkonsistent wirkt. Und da muss ich schon sagen, das ist gutes Handwerk. Und da hat sich mal wirklich jemand überlegt und hat es wunderbar einfach gemacht, dass man sich überlegt hat, was wollen wir denn eigentlich rüberbringen und wie machen wir das eigentlich mit unseren handwerklichen Mitteln? Also wenn dafür Kreativität und Handwerk und die Fähigkeiten von Agenturen eingesetzt werden, dann sage ich halt einfach grandios gemacht. Das ist völlig in Ordnung. Das ist super gemacht, weil halt einfach die Leistungsvermittlung dadurch besser wird. Und der nächste Punkt, und das war auch eine Überraschung, war auch, wie sie Dirk Nowitzki eingebunden haben. Da muss ich auch sagen, ja, durchaus einfach gut gemacht und gut gedacht, weil sie haben Dirk Nowitzki nicht als Riesenstar ganz vorne reingepackt und ihn nur irgendwie so als Kerntestimonial genutzt. Das ist ja so Klassiker, wenn du so ein Testimonial hast, sondern sie haben ihn ganz natürlich und authentisch, so wie er ja auch ist und wie wir es auch von der ING bisher kannten, haben sie ihn einfach mitten in den Spot eingebaut. Man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass das Dirk Nowitzki ist, wenn du ihn nicht kennst sozusagen, weil er hatte genauso viel Fokus wie all die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das war eine wunderbare Möglichkeit, dass man nicht so ablenkt von der Werbung, dass man sagt, hey, das Produkt und die Grundsatzidee soll weiterhin durchkommen. Wir wollen nicht durch den Testimonial zu viel eigentlich von der Gesamtkampagne ablenken. Und dementsprechend muss ich sagen, einfach super gemacht von der Lufthansa, überrascht in vielerlei Hinsicht, auch unter anderem vor dem Hintergrund, dass sie jetzt endlich mal was für ihr Premium-Image oder einfach mal grundsätzlich für die Gäste machen. Und das deswegen einfach tolle Idee, super rübergebracht, super inszeniert. Ja, würde ich sagen, gibt schon viele Pluspunkte für. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den
Zahlen der Woche.
Ja, und da wollen wir über eine Studie von Simon Kucher reden, die den Streaming-Markt zum wiederholten Male untersucht haben. Und zwar haben sie dazu auch in Deutschland knapp 1000 Leute befragt, aber 18 Jahre, und haben sie hinsichtlich ihrer Streaming-Nutzung befragt. Und das Ganze ist auch in anderen Ländern passiert, nämlich in China, USA, Australien, Brasilien und eben in Deutschland. Und insgesamt wurden da knapp 12.000 Leute auf der ganzen Welt in den besagten Ländern befragt. Und jetzt mal so zu den Kernergebnissen. Und da habe ich 5 Stück insgesamt für euch. Und zwar der erste Punkt, der durchaus interessant war: Social Media gräbt dem Streaming sozusagen die Marktanteile ab, kann man sagen. Und zwar liegt das natürlich gerade auch bei den jüngeren Menschen, das heißt die unter 40-Jährigen haben eben eine vermehrte Nutzung von Social Media, Instagram, TikTok und so weiter, gerade von diesen Short-Content-Formaten. Und dementsprechend, das kann man sich aber auch bildlich vorstellen, auch da kann man sich die Menschen einfach mal wieder vorstellen, ja, wenn du so auf dem Sofa liegst und hast dann gerade dein Handy in der Hand und überlegst dir, ich wollte jetzt gleich nicht Netflix, eine Serie, einen Film, was auch immer gucken, und dann bleibst du natürlich irgendwie so eine Stunde lang, und das glaube ich gefühlt schon jedem mal passiert, bei TikTok oder bei Instagram hängen, ja, dann ist ja klar, dass die Anteile beim Streaming-Markt dann irgendwo abgezwackt werden. Das ist also die erste grundsätzliche Erkenntnis, ja, Social Media und Streaming, das ist so ein Kampf unter sich. Da geht es gar nicht nur darum, ob Streaming versus lineares Fernsehen, sondern auch um Short-Content-Formate versus lineares Fernsehen versus Streaming. Zweiter Punkt, aber grundsätzlich wichtig, der Streaming-Markt wächst weiter, allerdings langsamer, und insbesondere ist es so, dass rund 25% in Deutschland zum Beispiel mehr gestreamt wird als im Vorjahr. Allerdings ist so grundsätzlich etwas weniger die Seriennutzung da gewesen und es geht etwas mehr auf Filme. Das heißt, man wächst zwar weiter, also es steigt weiterhin, allerdings nicht in allen, sag ich mal, Art und Weisen der Kategorien, die da eben gezeigt werden. Passend dazu muss man auch sagen, dass der Anstieg der, ja, ich sag mal, Nutzungszeit von bezahlten Streaming-Abos auch nach oben gegangen ist. Die lag letztes Jahr noch bei 2,1 Abos und liegt jetzt bei 2,7, wobei man dazu sagen muss, in Deutschland ist das so der Fall mit 2,7, in den anderen Ländern war es bei 3,0. Und da muss man anscheinend feststellen, laut Simon Kucher, dass man ja irgendwo merkt, dass die Leute sich mit der Inflation so ein bisschen arrangiert haben und adaptiert haben und jetzt eben, ja, wieder genauer gucken, wie richten sie sozusagen den Geldbeutel auch aus, und da gehört Streaming anscheinend scheint ganz klar dazu. Und dazu passt auch die vierte Erkenntnis, und zwar, dass die Menschen auch bereit sind, für Streaming zu bezahlen, weil die durchschnittliche Bereitschaft, für Streaming zu bezahlen, ist nach oben gegangen und liegt mittlerweile bei 16 Euro. Das ist ein fulminanter Anstieg, weil 2023 waren es gerade mal 10 Euro. Allerdings ist das Gesamtbudget wiederum, das ist auch spannend, um 2 Euro gesunken auf 23 Euro. Und das spricht natürlich dafür, dass die Menschen zwar grundsätzlich bereit sind, mehr für Streaming zu bezahlen, allerdings selektiver sind. Das heißt, sie schauen natürlich nach wie vor, dass der Share of Wallet einigermaßen gleich wird und dass man eher mal was kündigt, was man vielleicht nicht mehr so nutzt, als dann irgendwie noch mehr für alles insgesamt zu zahlen. Und da war noch dann die fünfte Erkenntnis, die auch ganz spannend war, und zwar, dass auch das Thema Werbung durchaus akzeptiert ist beim Streaming. Das haben nämlich viele dort angegeben. Fast die Hälfte haben gesagt, naja, wenn wir kündigen wollten, würden wir auch gegebenenfalls auch zu einem Bezahlformat gehen. Das heißt also, auch Werbung wäre beim Streaming akzeptiert. Das ist natürlich auch eine wichtige Info. Und ich habe auch noch eine Bonuserkenntnis für euch dabei, und zwar eine sechste Erkenntnis, und da geht es um das Thema lineares Fernsehen. Natürlich auch mal wieder spannend. Das hat Simon Kucher zum ersten Mal in dieser Studie untersucht. Und da haben sie festgestellt, dass 51% der 18- bis 39-Jährigen lineares Fernsehen mittlerweile für irrelevant halten. Das heißt also, da man grundsätzlich eher eine kritische Sichtweise. Ich muss immer sagen, diese Studie muss man mit Vorsicht auch grundsätzlich genießen, aber trotzdem sind die Zahlen natürlich spannend, weil ja, lineares Fernsehen, wie wir wissen, ist nicht tot. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass im Vergleich zum weltweiten der Gesamtwert übrigens noch bei 42% liegt, also etwas höher ist. Das heißt also, in Deutschland hat lineares Fernsehen offensichtlich noch einen etwas größeren Stellenwert. Das ist jetzt nicht ganz signifikant, aber ein bisschen größeren Stellenwert als zum Beispiel weltweit der Fall. Und in dem Sinne würde ich sagen, entlasse ich euch doch mit diesen spannenden Ergebnissen des Streaming-Markts in das Wochenende, weil es passt natürlich jetzt wunderbar. Könnt ihr euch jetzt ja mal überlegen, kündigt ihr ein Abo, guckt ihr lineares Fernsehen oder überlegt ihr euch vielleicht auf ein Werbeformat umzusteigen, und wenn ja, guckt ihr eigentlich Serie oder Film. Ja, es ist euch auf jeden Fall überlassen. In dem Sinne, habt ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.